Klinkenputzer. Passion Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
Einen wunderschönen guten Abend, Markus.
Mahlzeit, moin, Tim.
Wie geht's dir?
Ich kann mich nicht beklagen, außer dass ich gerade so einen Hustenanfall kriege hier mit dir zusammen. Den ganzen Tag nichts gehabt.
Ja, jetzt geht's auf den steilen Abend. Das an mir liegt, glaube ich nicht. Ich glaube, das liegt am Alter. Irgendwann ist jeder mal so weit. Und irgendwann musst du auch mal zugeben, dass wenn du über 30 bist, dann auch deine Gesundheit den Bach runtergeht.
Danke für die aufmunternden Worte so spät abends.
Für mich
ist ja schon fast Nacht hier.
Ja, ich wundere mich. Eigentlich hätten wir die Episode ja schon hinter uns. Du warst ja quasi der Auslöser, also deswegen musst du jetzt auch in den sauren Apfel beißen. Ich war letzte Woche so gut vorbereitet auf meine vorbereitete Episode. Ich habe so gut recherchiert und jetzt habe ich in der ganzen Woche quasi alles wieder vergessen. Also falls die Episode mies wird, das ist dir zu verdanken.
Meine Schuld, ja. Tut mir leid schon mal.
Dafür habe ich noch ein paar Dinge erlebt und beziehungsweise jetzt gerade erlebt. Wir nehmen ja auf jeden Fall ich aus dem Hotel auf, da ich die Woche mal wieder unterwegs bin und wir wieder so alte Erinnerungen hochkommen lassen. Bin wieder in so einem abgewrackten Leonardo-Hotel. Entschuldigung, dass ich die Marke genannt habe, aber naja, es ist es auf jeden Fall wert. Und war gestern noch in einem anderen Hotel und vorgestern auch in einem anderen Hotel, also quasi jetzt jede Nacht in einem unterschiedlichen Hotel. Und da wollte ich mal direkt einsteigen mit meinen Themen, die ich so mitgebracht habe, unabhängig jetzt von der Episode. Ich Trottel habe natürlich heute Morgen in einem anderen Hotel meine Zahnbürste vergessen. Und deswegen war ich jetzt gerade, wir wollten ja gerade auch ein bisschen früher aufnehmen, musste ich gerade noch zum Drogeriemarkt meines Vertrauens laufen. Und da ich in Karlsruhe mitten in der City bin, ist halt mit dem Auto irgendwo hinfahren und parken ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich jetzt, habe ich gerade einen schönen langen Fußmarsch hinter mir. Habe jetzt glücklicherweise noch eine Zahnbürste gefunden und muss heute Abend und morgen früh zum Glück nicht die Bottropper Zahnbürste machen.
Das freut mich hier für dich. Sehr gut.
Ja, schön die elektrische Zahnbürste vergessen im Hotel. Die freuen sich.
Die freuen sich. Schicken die nicht nach? War es ein gutes Hotel? Schicken die nach, oder?
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Andererseits,
Ich denke es auch nicht. Das Ding schon kurz
davor, die Grätsche zu machen. Das Ding hat so geklappert. Deswegen
bin
jetzt auch nicht böse drum. Ich hätte mir wahrscheinlich über kurz oder lang sowieso eine neue geholt. Und jetzt habe ich mir über so eine normale Handzahnbürste erstmal geholt, um die paar Tage zu überbrücken.
Sehr gut, hört sich gut an. Ich habe auch noch was mitgebracht. Und zwar bin ich letzter wieder total in Lesefreude. Und ich habe ein Buch gelesen, wo ich ja bis heute der festen Überzeugung bin, dass der meinen Titel geklaut hat. Und zwar heißt das Buch, man kann nicht verkaufen. Und das ist jetzt tatsächlich, bitte, von Maurice Borg.
Ja, ich meine, irgendwie habe ich es schon mal irgendwo gesehen, gelesen. Irgendwo bin ich ja schon mal drüber gestolpert.
Ja, ich glaube, so heißt der. Auf jeden Fall, der hat auch einen Podcast. Habe ich mir den Podcast auch schon angehört, um mal so ein bisschen zu gucken, ob der uns stalkt. Nichtsdestotrotz habe ich das Buch, möchte ich kurz was zu dem Buch sagen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alle, die fleißig diesen Podcast hören, kauft euch nicht das Buch. Also,
und nicht.
Bitte nicht. Das, ich kann nicht verstehen, wieso das ein Spiegel-Bestseller ist, wenn ich ehrlich bin. Also in meinen Augen hat er in diesem Buch 4 Bücher zusammengefasst. Und zwar das von Dale Carnegie, wie man Freunde findet und behält, Deal von Jack Nasher, Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahneman und hat noch ein paar Punkte aus Martin Limbeck, Vertrieb, Verkaufen mit eingeführt. Und das Ganze in 22 kleine Kapitel gepackt, so Schlagwortkapitel, immer mal wieder ein schönes Beispiel rein und eigentlich immer nur diese 3-4 Bücher zitiert. Ich habe die ersten paar Kapitel durchgelesen und habe gedacht, okay, das Buch hätte ich auch schreiben können. Und dann beim 5., 6. Kapitel habe ich gedacht, okay, jeder Zuhörer und ihre Zuhörerin aus unserem Podcast hätte das Buch schreiben können. Und jetzt bin ich echt maßlos enttäuscht von dem ausgegebenen Geld, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Also,
oder für maßlos Anfänger enttäuscht ist das von Buch uns, nicht schlecht. Ja, dass wir nicht auch schon einen Spiegel-Bestseller geschrieben haben.
Ja, also wie der jetzt einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat, weiß ich jetzt übrigens. Er hat es in der letzten Podcast-Folge gesagt. Und zwar hat er ganz viele Vorbestellungen gesammelt bei Amazon, und hat nachgeguckt, wann werden die meisten Bücher gekauft. Und meistens ist im Sommer eine Flaute. Und dann hat er das alles im Sommer auf einmal verkauft. Und dann werden die ganzen Vorbestellungen in eine Woche gepackt. Und dadurch ist es ein Spiegel-Bestseller geworden. Und ich muss auch ehrlich sagen, also die Tipps sind wirklich sehr, sehr einfach gehalten.
Ja, aber das untermalt ehrlich gesagt mittlerweile meine Theorie, dass irgendwie gefühlt auf jedem zweiten Buch, egal wo du drüber stolperst, überall dieser Bappa-Spiegel-Bestseller draufklebt. Also das ist mittlerweile, glaube ich, echt kein Kriterium mehr, um zu entscheiden, ich kaufe dieses Buch oder nicht, so wie es früher mal war. Mittlerweile kriegt es wirklich ja jeder Hans und Franz. Und wenn da solche Kriterien hinterliegen, ja, wenn man einfach gucken kann, wann die wenigsten Bücher verkauft werden, Vorbestellungen sammelt und dann sein Buch zu dem Zeitpunkt zu releasen, damit man eben da mit einer geringen Auflage eben Spiegel-Bestseller in der Kategorie wird. Und es natürlich ja, vielleicht auch für die Person selber jetzt nicht unbedingt das beste Kriterium, sagen wir mal so.
Es ist ein auch kein gutes Anfängerbuch. Also jeder, der frisch im Vertrieb anfängt, sollte sich in meinen Augen Verkaufen. Punkt von Martin Lindberg kaufen, weil da steht eigentlich alles drin. Sollte
unseren Podcast hören.
Ja, unser Podcast geht schon sehr ins Detail, also sollte man so ein Buch vorher mal gelesen haben. Nein, Quatsch. Ja, unser Podcast sowieso immer, aber na, jetzt mal ernsthaft mit Büchern, also da ich war ein bisschen nicht nur enttäuscht, also gut. Aber wahrscheinlich auch, wie du sagst, ein bisschen sauer auf uns, weil wahrscheinlich hätten wir unsere Skripte bei ChatGPT reinschreiben können und dann hätten wir unser Buch fertig gehabt. Aber gut.
So nämlich. Wir lassen einiges auf der Straße liegen, aber wir haben Potenzial zu wachsen und umso besser. Und wenn du jetzt schon gesagt hast, Leute, die frisch im Vertrieb anfangen und lesen können die eben auch unseren Newsletter. Und da komme ich nämlich auf den zweiten Punkt, den ich irgendwie mitgebracht habe. Wir haben unsere zweite Ausgabe von unserem Newsletter veröffentlicht von Klinkenputzer Insights und da wollte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, darauf hinweisen, registriert euch, meldet euch an, damit ihr da auch keine Insights von uns verpasst. Wir fassen da nochmal unsere Episoden in dem vergangenen Monat zusammen, auch unsere schönen Tipps und Hacks, die du immer so schön findest, Markus. Und packen da auch noch mal ein paar Zusatzinformationen rein, worüber wir während des Monats gestolpert sind, was wir für coole Themen irgendwie noch in die Hände bekommen haben. Und du hast ja, glaube ich, unter anderem, ich weiß nicht, ob du deswegen jetzt gerade zu deinen Büchern gegangen bist, in der Ausgabe ein Buch empfohlen.
Ich bin zu meinen Büchern gelaufen, weil ich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal sagen wollte, unser Newsletter Insight ist kostenlos und dieses Buch, wovon ich gerade gemeckert habe, hat 25 Euro gekostet.
So
nämlich.
Da könnt ihr bei Starbucks einen halben Kaffee für trinken.
Ist so. Was wir hier kostenlos preisgeben, unfassbar.
Richtig. Also registriert euch, dann kriegt ihr automatisch, sobald eine neue Ausgabe veröffentlicht wird, diese von uns in euer E-Mail-Postfach serviert. Direkt auf der Webseite www.klinkenputzer-podcast.de/insights oder ihr schaut einfach bei uns in unseren Shownotes rein, weil da findet ihr das auch bei jeder Podcast-Episode nochmal unten drunter verlinkt. Das vielleicht als kleine Werbung. Und jetzt zum Abschluss, dann machen wir, glaube ich, auch hier dieses Thema Vorgeplänkel mal rund. Ich bin über eine Studie gestolpert. Jeder siebte in Deutschland ist ein Podcast-Vielhörer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da sehr angesprochen gefühlt.
Glaube ich nicht sofort. Aber was ist denn ein Vielhörer? Ab wie viel Stunden?
Ein Podcast-Vielhörer fällt in diese Kategorie, wenn er mehr als 5 Stunden die Woche Podcast hört. Und dann bin ich weit drüber, würde ich behaupten.
Ich nicht.
Das wäre nämlich so meine Frage gewesen. Wie sieht es bei dir aus?
Betreutes Fühlen ist eine Stunde. Und vielleicht noch irgendwas eine Stunde. Und da war es schon. Also, aber ich bin Hörbuchhörer. Deswegen, ich höre, glaube ich, so viel wie du. Aber eher Hörbuch.
Okay, also ich denke mal, diese 5 Stunden die Woche, die knacke ich wahrscheinlich schon am Montagmorgen. Ja, also das geht relativ schnell bei mir. Außer ich habe halt viele Termine, dann habe ich natürlich die Zeit dafür nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich viel Zeit habe, wo ich nebenher was hören kann, dann...
Also sagen wir mal so, ich habe ein Buch gehört, das heißt Can't Hurt Me, kann ich sehr empfehlen. Das hat 12 Stunden, habe ich in 2 Wochen gemacht, also... komme ich auch damit in 6 Stunden pro Woche hin ungefähr.
Ja. Du, vielleicht schlitterst du ja theoretisch auch in dieses Kapitel rein. Fand ich aber spannend. Und Quintessenz aus dieser Studie war auch eben, dass vor allem dieser Konsum in Deutschland weiterhin steigt. Amerika ist da sowieso ein Vorreiter, was das angeht. Aber in Deutschland ist es eben so, dass der Podcast-Konsum steigt und ich glaube, das Thema Podcast auch immer interessanter, breiter und relevanter wird. Auch bei ganz vielen verschiedenen Altersgruppen. Das finde ich mega spannend. Also ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, wann ich mit meinem Podcast hören angefangen bin. Vor 10 Jahren, 11 Jahren, glaube ich, habe ich auf meinem iPod damals angefangen, Podcasts zu hören. Und als ich da über Podcast gesprochen habe, hat mich jeder mit großen Augen angeguckt und gesagt, Pod, was? Was machst du? Da musste man den Leuten das erklären, was ein Podcast ist, dass es quasi wie Radio ist, nur besser. Ja, und jetzt
versteht jeder, glaube ich, Tim und Markus einen Podcast hier.
Ja, richtig, genau. Gerade wir. Gut, das wollte ich einfach nochmal loswerden, weil das ja, glaube ich, ganz gut in unser Thema passt, weil wir eben selber einen Podcast haben und nicht nur einen Newsletter.
Ja, ich habe noch mal eine Frage, Tim. Und zwar, bist du sicher, dass dein Mikro nicht auf deine Kopfhörer geschaltet sind? Kannst du noch einmal kontrollieren?
Das wäre natürlich jetzt extrem bitter.
Nenn ich bitter. Also man hört dich gut. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, ich höre dich sonst ein bisschen satter.
Nee, Podcast, Podmic.
Okay, dann vertue ich mich. Vielleicht liegt es also auch an meinen AirPods. Ne, sehr gut.
Also ich teste jetzt nochmal ganz kurz, aber also ich höre mich jetzt ehrlich gesagt auch relativ gut. Ich habe es nochmal ein bisschen lauter gedreht für meine Kopfhörer, damit ich mich besser höre, aber gut, würde ich jetzt sagen, wir starten in die Episode mal direkt rein. Oder was meinst du?
Ich find's gut. Rein in die Episode.
Sehr gut. Also ich gehe mal da ganz stark von aus, dass unsere Hörer und Hörerinnen schon gelesen haben, worum es geht, weil der Episodentitel ja automatisch mit veröffentlicht wird. Wenn ihr drauf tippt, werdet ihr es schon sehen. Deswegen ist es jetzt auch keine Überraschung. Ich fand es mal ganz witzig. Es gibt Podcasts, die tun immer so, als wäre das eine Überraschung, was Inhalt der Episode ist, aber schreiben dann quasi schon den Inhalt oben in den Episodentitel. So irgendwie
stark.
Ja, doch. Sehr performant, muss man wirklich sagen. Also, unsere Episode heißt Why Do Elevators Have Mirrors? Und was meinst du, Markus? Mal vielleicht als Einstieg. Warum haben Aufzüge Spiegel?
Damit sich die Markus Hellmanns dieser Welt auf dem Weg zum Frühstück im Hotel einmal begutachten können und schauen, ob das Hemd richtig in die Buchse sitzt und ob der Hosenstall zu ist.
Ist definitiv eine Theorie. Nicht schlecht, nicht schlecht. Als ich heute in den Aufzug hier in dem Hotel gestiegen bin, habe ich mich auch nochmal umgeguckt und dachte, ich mache ein Foto, aber da hättet ihr mich wahrscheinlich mit Mitleid zugeschüttet aufgrund des Zustandes des Aufzugs. Aber da waren auch Spiegel drin. Das war ganz spannend, aber ich musste schmunzeln, als ich in den Aufzug reingegangen bin mit dem Hintergrund, dass wir heute diese Episode aufnehmen. Vielleicht einfach mal, so wie gesagt, das ist eine Theorie. Ich will gleich auch noch mal ein paar andere Theorien aufmachen und vielleicht dann auch die Geschichte, die man sich erzählt, warum genau das entstanden ist. Und da kam eigentlich auch die Idee für diese Episode von mir, ehrlich gesagt, her. Ich bin im Internet über einen Artikel gestoßen und der hatte eben genau diese Überschrift. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie hört sich das ganz stark nach Vertrieb an, beziehungsweise wenn ich meine Nase in den Wind halte, könnte ich dann eine Vertriebsgeschichte daraus drehen und das vielleicht auch nützlich für unsere Hörer und Hörerinnen aufbereiten. Und das war der Hintergrund daran. Wir hatten ja, glaube ich, im Zuge der Aufnahme unserer letzten Episode darüber gesprochen und du sagtest, ach, mach das doch mal, das hört sich ganz spannend an. Und genau, deswegen würde ich jetzt sagen, steigen wir mal tiefer rein. Also du sagst, damit du dich begutachten kannst vorm Frühstück, damit dir nicht die Kühe entfliehen, wenn du am Frühstücksbuffet stehst und dir quasi jeder auf deinen Schritt guckt.
Ganz genau.
Ja, sehr gut.
Eine andere Theorie kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Okay, ich habe auch noch mal ein paar Theorien mitgebracht. Also warum könnten Spiegel im Aufzug sein? Unter anderem, um den Raum, den Aufzug an sich größer erscheinen zu lassen. Es gibt Menschen, die vielleicht klaustrophobisch veranlagt sind und gegebenenfalls Panik, vor allem auch mit mehreren Leuten in so einem Aufzug haben könnten, Platzangst. Und da könnte natürlich so ein Spiegel ganz gut helfen. Dann eben das Thema Milderung von Gefühlen der Enge. Das ist auch das Thema Klaustrophobie einfach. Und Sicherheit, die anderen Gäste, die mit mir in dem Aufzug drinstehen, von allen Seiten sehen zu können, dass mir keiner irgendwo hinlangt, mir irgendwas klaut, mich antatscht oder sonstiges. Und das könnte eigentlich auch ein Thema sein, warum diese Aufzüge Spiegel haben. Und in dem Artikel, worüber ich gestolpert bin, war eine komplett andere Theorie dahinter. Das heißt, eine andere Theorie, der Ansatz war anders. Und es ist anscheinend eine Geschichte, die man sich wohl erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass in diesen Aufzügen sich Spiegel befinden. Oder dass man irgendwann in Hotels damit angefangen hat, in Aufzüge Spiegel zu montieren. Und so wie man es sich sagt, war es ein Hotel in New York damals, wo es ganz, ganz viele Beschwerden der Gäste gab zum Zustand der Aufzüge. Und kannst du dir vorstellen, was das für Beschwerden waren? Ist denn die Idee?
Die Beschwerden, ja, abgesehen davon, dass der vielleicht scheußlich von innen war? Nö, ich hätte keine Idee.
Könnte ich mich hier in dem Hotel wahrscheinlich auch beschweren. Die Beschwerde lag darin, dass sie sich darüber beschwert haben, dass der Aufzug zu langsam sei. Ihnen ist der Fahrstuhl nicht schnell genug gefahren. Das war die Beschwerde, die extrem häufig aufkam. Und dann war es so, dass sie Hotelbediensteten und Hotelmitarbeiter sich zusammengeschlossen haben in Workshops und haben überlegt, wie können wir das Problem lösen? Und ich sag mal, der erste Gedanke wäre natürlich, wir holen uns den Hersteller des Aufzuges und schauen, wie können wir die Geschwindigkeit des Aufzuges optimieren. Das wäre der erste Ansatz, wenn die Gäste sich beschweren. Der Aufzug ist zu langsam. Da denkt der Otto-Normalverbraucher, wir brauchen einen schnelleren Aufzug. Relativ einfach. Siehst du das ähnlich?
Ja.
Das ist wahrscheinlich der schnellste Lösungsansatz.
Der Klassiker.
Genau.
Das nennt man, hat man ja überall kennengelernt, ne? Also es gibt ja so einen berüchtigten Sailing-Ship-Effekt. Als die Dampfmaschine entwickelt wurde, haben ja die Hersteller von Segelschiffen gesagt, ja okay, damit wir so effizient werden wie eine Dampfmaschine, machen wir jetzt auch einen zusätzlichen Mast aufs Boot. Und diese nennen wir es mal Lösung oder suboptimale Lösung, hat dafür zugeführt, dass das Schiff gesunken ist, weil es umgekippt ist. So, also es geht ja dann in die Richtung, dass man erst immer denkt, ich mache die Sache an sich besser, anstatt mal out of the box zu denken.
Und genau das ist es eben. Das Spannende daran war, es gab dann einen Psychologiestudenten, der daran mitgeholfen hat, dort die Lösung zu finden. Und was haben die gemacht? Die haben nicht den Aufzug schneller gemacht, sondern die haben Spiegel in den Aufzug reingebracht, damit die Leute abgelenkt waren und die Leute über den Spiegel sich eben nicht darauf konzentriert haben, wie schnell fährt jetzt der Aufzug oder wie schnell bewege ich mich, sondern wie nehme ich meine Umgebung wahr, wie nehme ich die Personen in dem Raum wahr, wie nehme ich mich selber wahr. Und du bist automatisch beschäftigt, wenn du in den Spiegel reinguckst und eben alles andere wahrnimmst. Und sukzessive nahmen die Beschwerden
an. Dann würde ich ja jetzt mal behaupten, dass ich recht hatte mit meiner Theorie. Weil die Leute haben dann geguckt, ob ihr Buchsenstall zu ist.
Ja, das habe ich jetzt in dem Artikel leider nicht rauslesen können. Aber kann natürlich durchaus sein. Also diese Theorie ist jetzt definitiv nicht falsch. Ja, absolut. Also die anderen Theorien in wahrscheinlich indirekt auch nicht. Aber ich fand die Geschichte einfach total genial und dachte, irgendwie kann man das ja auch auf den Vertrieb beziehen. Und du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen eingeläutet, ne, mit diesem Thema Dampfmaschine und dann einen weiteren Mast auf dem Segelboot hat dazu geführt, ja, das Segelboot ist gesunken, weil man eben erstmal nur versucht hat, so nach dem Motto, viel hilft viel, aber sich dann keine Gedanken drum macht, was könnte das denn für Folgen haben. Und die Moral aus dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt gehört haben, es ist einfach extrem wichtig, das Problem zu identifizieren und zu definieren, bevor man nach Lösungen sucht und nicht überschwänglich und zu übermotiviert einfach, ja, ich sag mal, an die erstbeste Lösung zu denken. Und das wäre ja, wenn sich die Kunden über einen Aufzug beschweren, dass er zu langsam läuft, die erstbeste Lösung wäre, Aufzug schneller machen. So, Punkt. Ja, mit dem Aufzughersteller sprechen, gucken, ob es eine Alternative gibt. Vielleicht haben die ein neues Modell, was schneller ist. Schnelleren Aufzug einbauen, Problem gelöst. Und das ist eben nicht der Weg, den man in der Regel im Vertrieb gehen sollte, sondern man sollte erstmal das Problem identifizieren und dann definieren, bevor man eben nach Lösungen anfängt zu suchen. Und ich habe auch mal ein paar Beispiele mitgebracht, weil ich weiß ja, Markus, du bist ja immer so, ne, Tipps, Tricks und Hacks und Beispiele, und ich werde dich heute in all diesen Themen glücklich machen, hoffe ich jedenfalls. Also die Beispiele, die ich mitgebracht habe, ist einmal das Beispiel aus dem Bereich Kundenfeedback. Ich lese einfach mal vor, was ich zusammengeschrieben habe. Also stellt euch vor, ein Unternehmen erhält Beschwerden über die Wartezeit bei einem Kundenservice. Statt mehr Personal einzustellen, analysiert das Unternehmen die Anrufdaten und stellt fest, dass viele Anrufe aufgrund von Verwirrung über die Nutzung eines Produktes erfolgen. Die Lösung, sie verbessern die Gebrauchsanweisung und bieten Online-Tutorials an, was die Anrufhäufigkeit reduziert. Also, Thema Unternehmen erhält Beschwerden über die Wartezeit beim Kundenservice. Was wäre eigentlich die erste Idee? Stellen wir mehr Leute ein. Ja? Oder schalten eventuell eine Warteschleife vor, wo ich nochmal filtern kann. Das machen auch viele Unternehmen. Aber es war im Endeffekt ein bestimmtes Produkt, wo es darum ging, dort die Gebrauchsanweisung zu optimieren und auch noch Anleitung, Online-Tutorials zur Verfügung zu stellen. Und das hat eben die Anzahl der Anrufe reduziert. Und das hat wiederum dazu geführt, dass die anderen Anrufer glücklich waren. Ein Beispiel. Zweite Beispiel ist das Thema Produktentwicklung. Ein Softwareentwickler erhält Feedback, dass eine Anwendung zu langsam ist. Anstatt sofort die Leistung zu optimieren, ja, ist zu langsam, erstmal Leistung optimieren, untersucht das Team das Nutzerverhalten und stellt fest, dass die Benutzer Schwierigkeiten haben, bestimmte Funktionen zu finden. Die Lösung, sie überarbeiten das Benutzerinterface für eine intuitive Navigation, was die wahrgenommene Geschwindigkeit der App verbessert. Auch spannend. Ja, anstatt einfach zu sagen, wir müssen die Geschwindigkeit optimieren, erstmal überlegen, was ist überhaupt der Grund, warum dauert es zu langsam, die finden sich im Nutzerinterface nicht zurecht, ist eine komplett andere Herangehensweise und vielleicht nicht immer die erstbeste Lösung. Und das dritte Beispiel, was ich mitgebracht habe, aus der Dienstleistungsbranche. Ein Restaurant bekommt Kritik wegen der langen Wartezeit aufs Essen. Statt mehr Köche einzustellen, analysiert das Management den Workflow in der Küche und entdeckt, dass ineffiziente Prozesse die Zubereitung verzögern. Die Lösung, sie optimieren die Abläufe und führen ein besseres Bestellsystem ein, was die Wartezeiten verkürzt. Auch da eine andere Herangehensweise. Obwohl ich das vielleicht noch am plausibelsten finden würde, das Thema mit dem Restaurant, Wartezeiten da vielleicht in der Küche Prozesse zu optimieren, anstatt einfach ja, auf die Küche mehr Köche drauf zu schmeißen.
Ja, finde ich stark. Also ich glaube, wenn man jetzt die drei Beispiele mal alle auf sich wirken lässt, findet jeder in seinem Unternehmen selber drei Beispiele, wo man vielleicht einfach durch mehr irgendwelche Probleme versucht zu lösen, ohne mal richtig hinzuschauen, was ist denn wirklich das Problem? Wo ist wirklich das Problem? Finde ich gut. Also da setzt du gerade einen Impuls bei mir.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das war auch das, warum ich dann ins Nachdenken gekommen bin, als ich diesen Artikel gelesen habe und das irgendwie auch sofort mit Vertrieb in Verbindung gebracht habe. Ich muss ehrlich sagen, mir passiert das auch total häufig. Dass wenn Leute auf mich mit einem Problem zugehen, dass ich meistens immer überlege, wie kann ich das Thema am schnellsten lösen? Wie finde ich sofort eine Antwort darauf? Aber sich auch einfach mal zu hinterfragen, muss ich jetzt für alles immer sofort eine Lösung parat haben oder macht es nicht manchmal Sinn, sich länger Gedanken darüber zu machen, um eben das Problem erstmal, so wie ich es vorhin gesagt habe, erstmal zu identifizieren und zu definieren und dann in Ruhe nach Lösungen zu suchen, anstatt sofort das erstbeste oder die erstbeste Lösung an die Wand zu werfen und dann vielleicht das eigentliche Problem gar nicht zu lösen. Und ich wirklich, also du sagst, es bringt dich zum Nachdenken und mich hat es auch schon vor Tagen zum Nachdenken gebracht, weil es mir auch, glaube ich, sehr häufig passiert.
Na, es geht bei mir auch in die Richtung. Ich habe mich die letzten Tage verstärkt mit dem Thema Einwandbehandlung beschäftigt und da auch nochmal angeguckt, okay, was gibt's überhaupt für Techniken zur Einwandbehandlung? Also wie reagiere ich auf einen Einwand, zum Beispiel eines Kunden oder generell auch intern, sag ich mal, im Unternehmen. Und es gibt ja verschiedenste Methoden. Eine ist zum Beispiel die DAF-Methode. Das ist dezente Anerkennung, Aussage treffen, eine offene Frage stellen. Das ist so das typische Vertriebler, den Einwand des Gegenübers aufnehmen, im besten Fall paraphrasieren, also noch einmal mit den eigenen Worten wiederholen und dann ohne das Gleiche nochmal zu nennen, zu beantworten. Das geht mir allmählich ein bisschen zu kurz, wenn ich selber mal da so reingehe, weil da sind wir genau bei deinem Thema. Warum müssen wir immer einen Einwand haben? Also ist es immer ein Einwand des Kunden oder sagt er uns in dem Moment nur, du hast es nicht verstanden, was mein Problem ist? Ne? Und wir lernen immer, wenn ich mir auch dann, da bin ich halt auch nochmal mit dem Buch hier von dem Maurice Bock drauf gekommen. Wir lernen immer, aufzuschreiben, was für Einwände könnten kommen. Und dann lernen wir darauf, also wir heißt häufig dann Kaltakquise, wir lernen dann darauf zu sagen, okay, was ist dann die Reaktion von uns? Was mir aber immer mehr fehlt ist, okay, versteh den Kunden erstmal wirklich. Und das ist ja genau das, was du hier ansprichst. Deswegen passt das gerade super rein. Frag den Kunden mal, was ist wirklich das Problem? Und du hörst erst auf zu fragen, wenn du das Problem verstanden hast. Und dann brauchst du auch keinen Einwand vielleicht mehr. Und das hattest du ja auch schon häufiger erwähnt. Vielleicht kommt man dann noch zum Entschluss, dass mein Produkt nicht das Gute ist. Das, was ich im Kopf hatte, dass wir vielleicht ein anderes Produkt brauchen, dass wir eine andere Lösung zusammen ausdenken oder uns überlegen. Das finde ich gut, finde ich stark.
Und du sprichst genau was wahnsinnig Wichtiges an. Also ich erinnere mich da immer sehr, sehr gerne dran. Wir hatten mal bei uns im Außendienstkreis so eine Klausurtagung und dort, ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal, standen an einer Flipchart ganz, ganz viele Begriffe, was statistisch bewiesen einem Kunden am wichtigsten ist bei seinem Außendienstpartner. Und da standen Sachen drauf wie Kulanzentscheidungen, möglichst viel Zeit bei mir zu opfern, beste Preise, technisches Verständnis, und noch ganz, ganz viele andere Themen. Und schlussendlich, und da kann ich, also da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, war der Einzige, der diese, es ging um zwei Antworten, ja, die richtig waren. Ich war der Einzige aus der ganzen Runde, der diese beiden Antworten richtig ausgesucht hat, aus der ganzen Litanei. Und was waren die richtigen Antworten? Ich habe die jetzt gerade nicht aufgezählt. Die richtigen Antworten waren Zuverlässigkeit und Zuhören. Wir predigen das immer oft, aktives Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet aber auch, verstehe deinen Kunden. Weil nur durch aktives Zuhören kannst du deinen Kunden verstehen und kannst auch das Problem deines Kunden verstehen. Und das ist ja genau das Thema der Episode jetzt. Verstehe das Problem und leite daraus dann die richtigen Lösungen ab. Und wenn ich nicht richtig zuhöre und mich da auch nicht drauf einlasse und auch sehr schnell voreilig Entscheidungen treffe, das Problem zu lösen, weil ich ja automatisch im Vertrieb, vor allem als im Außendienst, wenn ich Kunden zugeordnet habe, wenn ich einen direkten Kundenkontakt habe, dann bin ich natürlich darauf gepolt, möglichst schnell die Probleme meiner Kunden zu lösen. Ja, die eigenen Probleme, aber auch die meiner Kunden, darauf bin ich gepolt, deswegen bin ich Vertriebler. Aber vielleicht das einfach mal sacken zu lassen, mal zu überlegen, löse ich das Problem denn eigentlich richtig? Das hast du gerade gut gesagt, ja. Weil das ist nämlich eben genau das. Einwandbehandlung ist das eine Thema, aber da reagiere ich ja immer nur auf irgendwelche Themen, die vielleicht der Kunde kritisieren könnte. Aber einfach mal zu hinterfragen, warum hat er denn überhaupt den Einwand? Hätte der denn den Einwand, wenn ich dem vielleicht Alternative B angeboten hätte? Wenn ich dem vielleicht eine andere Konstellation angeboten hätte? Wenn wir über andere Lieferkonditionen gesprochen hätten, hätte der die Einwände dann überhaupt? Ja? Und muss ich einfach nur darauf reagieren oder macht es nicht eher Sinn zu agieren, schon aktiv?
Ja, das ist richtig. Ich denke gerade drüber nach. Wir predigen hier auch, nachdem wir jedem predigen, aktives Zuhören, predigen wir auch sehr häufig, bereitet euch top vor. Und das wäre jetzt für mich auch nochmal eins, was ihr alle, ihr habt ja selbstverständlich jetzt auch alle, also Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt jetzt alle auch bestimmt Checklisten, die ihr benutzt, um eure Gespräche vorzubereiten. Davon gehe ich jetzt ganz stark aus. Ich nehme jetzt in meine Checkliste mit auf, dass ein Ziel auch sein könnte, ich verstehe den Kunden. Das Ziel des Termins ist nicht, und das mache ich tatsächlich auch häufig, ich hatte zum Beispiel auch heute noch auf dem weißen Papier, ich nehme häufig ein weißes Papier und überlege mir, wie möchte ich durchs Gespräch. Natürlich im Endeffekt möchte man was verkaufen und möchte gucken, welche Richtung könnte ich gehen, wie könnte ich etwas vorschlagen. Oder wie könnte ich überhaupt mal auf ein Thema kommen, ohne zu plump zu reagieren, weil man möchte ja auch nicht jedes Mal mit der Tür ins Haus fallen. Aber dann hat man sich wieder so weit vorbereitet, dass man manchmal im Gespräch, und da ertappe ich mich natürlich auch manchmal bei, nicht aktiv zuhört, sondern man ist dann so ein bisschen auf seinem Pfad fixiert, möchte diesem lang gehen und vergisst vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich nochmal die Runde zu machen und nochmal nachzuhaken. Habe ich das wirklich richtig verstanden? Und da kommen wir wieder zum Thema Paraphrasieren. Wiederholen, habe ich das richtig verstanden, lieber Herr Kunde? Sie wünschen gerne dies und dies und dies. Das nehme ich mir auch nochmal mit, dass ein Ziel des Termins auch sein kann, ich habe den Kunden verstanden.
Ja, ich glaube, das war wahnsinnig wichtig, aber andererseits ehrte ich das. Also witzigerweise habe ich vor zwei Tagen dann noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass es auch viele Leute im Vertrieb eben gibt, das unterscheidet vielleicht auch einen mittelmäßigen Vertriebler zu einem guten Vertriebler, dass du mit einem Plan in dein Gespräch reingehst. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Ganz, ganz viele Vertriebler gehen halt fremdgesteuert in ein Gespräch rein und bringen gar keine Themen mit, sondern sind aufgrund Zuruf des Kunden dort vor Ort und denken, oh ja, der Kunde wollte was von mir, ich gehe damit rein. Aber nutzen die Gelegenheit eben nicht, um eine Vertriebsaktion, neue Produkte oder irgendwelche anderen Informationen dort quasi selber, also die Bühne zu nutzen, um Themen selber dort zu platzieren. Das machen die meisten nicht. Deswegen, ich wollte jetzt nochmal, es hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, aber da nochmal drauf eingehen, weil du das jetzt gerade gesagt hast, das ehrt dich und das ist genau das Richtige. Und ich glaube, das können wir auch unseren HörerInnen mitgeben, dass die das für sich auch mitnehmen. Macht bei jedem Termin 1, 2, 3 Punkte, die ihr loswerden wollt und geht auch gerne in das Gespräch rein und sagt, ich weiß, ja, ich bin hier, weil, keine Ahnung, Kundendienstproblem XY, aber gib mir bitte mal 10, 15 Minuten Zeit, um Thema A, B und C loszuwerden. Danach widmen wir uns komplett deinen Themen. Weil dann geht ihr nämlich nicht aus euren Gesprächen raus, indem ihr sagt, boah, jetzt habe ich nur auf den Sack gekriegt, weil ja, der Kunde hat nur Probleme geschildert und ich muss jetzt Probleme lösen, sondern ihr könnt mit einem positiven Lächeln rausgehen und sagen, ich habe die Gelegenheit trotzdem genutzt, um meine 2, 3 Themen dort zu platzieren.
Ja, ich glaube, und da sprichst du einen Punkt miteinander, da müssen sich viele mal an die eigene Nase fassen, die dann einfach auch zu selbstsicher in so Termine gehen und sich nicht nochmal überlegen, möchte ich überhaupt Einwandbehandlung haben, weil ich würde mal sagen, du und ich, wir kennen uns sehr gut mit Vertrieb aus. Ich würde jetzt schon sagen, dass wir die meisten Sachen wissen. Und Wissen ist nicht anwenden. Also das nochmal klar zu sagen. Wir wissen vielleicht mehr, als wir anwenden. Da bin ich fest von überzeugt.
Definitiv.
Weil das Problem ist ja, und deswegen bereite ich mich immer so vor, ich versuche immer so die Taktiken, die wir immer so predigen, mir eins davon für so einen Termin mitzunehmen, was ich nochmal verstärkt, wo ich drauf achten möchte. Und ich bin jetzt kein Fußballer, aber das wäre manchmal ist das so, als wenn FC Bayern sagen würde, so, wir gehen jetzt zweimal im Jahr ins Trainingslager und da trainieren wir und ansonsten machen wir eigentlich nur die Spiele. So dieses in der Woche trainieren, das brauchen wir nicht, weil wir haben ja zweimal im Jahr das Trainingslager. Und so kommt mir das manchmal bei Vertriebskollegen vor, die sagen, ich habe einmal im Jahr eine Vertriebsschulung und den ganzen Rest rocke ich schon. Und dann gehen die jedes Mal wie vorher in den Termin, anstatt sich mal vor dem Termin zu überlegen, okay, was möchte, also hört sich jetzt vielleicht doof an, aber man könnte sich auch mal die Frage stellen, was möchte ich denn lernen in dem Termin? Also ich möchte nicht nur etwas verkaufen, ich möchte nicht nur etwas erfahren, sondern was nehme ich mir als Lernziel für mich mit? Und dann tut ja auch ein Nein nicht mehr so weh, wenn man beim Kunden mal nicht den Erfolg erzielt, den man möchte, weil man nicht vielleicht alle Informationen bekommt, weil man nicht dahin kommt, wo man sich vorher ausgemalt hat, man nachher steht, kann man trotzdem aus dem Termin gehen und sagen, guck mal, ich wollte mir heute, habe ich mir vorgenommen, viel zu fragen, viele offene Fragen, verschiedene Fragetechniken anzuwenden. Ich habe gezielt einen Einwand gut eingebracht, das war richtig gut, um einfach aus dem Termin rauszugehen und sagen, so, heute habe ich das und das gelernt. Und das ist auch ein Erfolg.
Genau, und da bist du auch einfach nicht dauerhaft fremdgesteuert. Und das sind einfach viele, ne? Die sind dauerhaft fremdgesteuert. Aber das war jetzt nochmal ein kleiner Exkurs und das fand ich auch gut außerhalb jetzt des Themas. Aber ich habe dir ja versprochen, ich werde dir quasi alles zu Füßen legen, was du gerne magst. Und ich habe natürlich auch deine speziellen Hacks mitgebracht. Und habe mir nochmal 3 Themen rausgesucht, wie dieses das Thema der heutigen Episode auch anwenden könnt. Also wie ihr wirklich feststellen könnt, ich löse nicht das Problem, weil ich die erstbeste Lösung irgendwie nutze, sondern ich mache mir erstmal Gedanken darum. Und wie kann ich dann auch das Problem so identifizieren, dass ich die richtige Lösung finde? Und da habe ich 3 Themen dabei. Und das eine Thema, das hast du jetzt gerade auch schon so ein bisschen mit reingebracht, das nennt sich die 5 Warum-Fragen. Frage mehrmals warum, um zur Wurzel des Problems vorzudringen. Das kann eben helfen, die eigentliche Herausforderung zu identifizieren, die gelöst werden muss. Also nehmt euch vor, wenn ihr wirklich so eine Herausforderung identifizieren oder ein Problem identifizieren würdet, fragt 5-mal warum.
Ich glaube, diesen Hack wendet gerade mein... ich wollte gerade sagen, diesen Hack wendet gerade mein 4-jähriger Sohn bei mir an.
Ja, ja, ja. Ja, es geht ja eher darum, das erste Mal warum zu fragen, den Kunden erstmal ausreden zu lassen, dann nochmal nachzusteuern, dass man einfach mehr Informationen bekommt, als man vielleicht mit einmal warum bekommt. Das soll einfach diese 5 Warum-Fragen ausdrücken. Nehmt euch einfach vor, nochmal nachzufragen und nachzuhaken, damit ihr einfach mehr vom Kunden erfahrt und vielleicht auch einfach mal die Klappe halten. Das tut auch sehr vielen Vertrieblern gut, einfach mal ganz nach dem Motto von Dieter Nuhr einfach mal Fresse halten. Ja, und das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es hilft dabei, auch Informationen zu bekommen und das Problem zu identifizieren. Hack Nummer 1. Hack Nummer 2. Umdeuten des Problems. Versucht einfach mal das Problem aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ja, wir haben vorhin über einen Spiegel gesprochen. Ne? Aus dem Spiegel, so einem verspiegelten Aufzug, kann ich mich auch aus mehreren Perspektiven betrachten und sehe dann vielleicht auch, dass mein Hosenstall offen ist, so wie du es gesagt hast, Markus. Und manchmal ist eben die offensichtlichste Lösung, das ist das, was ich vorhin die ganze Zeit auch versucht habe auszudrücken und auch in den Beispielen gesagt habe, die offensichtlichste Lösung ist nicht die effektivste Lösung. Ja, und manchmal liegt das Glück auch sehr nah. So wie jetzt zum Beispiel mit den Aufzügen. Die haben nicht den Aufzug getauscht und einen schnelleren Aufzug eingebaut, sondern die haben einfach dämliche Spiegel reingeklebt. Ich glaube, das ist auch sehr kostengünstig. Ne?
Deswegen, das ist schon gut,
ja. Die offensichtlichste Lösung ist nicht die effektivste Lösung. Umdeuten des Problems betrachtet das mal aus verschiedenen Blickwinkeln und verschiedenen Perspektiven. Hack Nummer 2. Hack Nummer 3. Die Vereinfachung. Ja? Komplizierte Probleme können oft durch Vereinfachung der Prozesse oder Produkte gelöst werden. Weniger ist manchmal mehr. So habe ich es mir mal aufgeschrieben.
Ja. Finde ich gut, ja.
Versucht, Dinge zu vereinfachen und nicht mal alles so kompliziert zu machen. Ich neige da auch persönlich sehr zu, ne? Immer zu denken, wenn es komplizierter wird, dann kriegen wir es besser hin. Dann lösen wir das Problem eher, weil es sehr komplizierter wird. Und komplizierter ist immer besser in der Regel. Nein, manchmal ist einfach Vereinfachung viel, viel besser und viel offensichtlicher und löst das Problem eher, als wenn ich es noch komplizierter mache. Also es sind drei Punkte, die ich dabei habe, die jetzt keine wahnsinnige Quantenphysik sind, aber ich glaube, die treffen den Nagel auf den Punkt und auch das Thema auf den Nagel auf den Kopf, ne? Und das
Thema ja an auf den
Punkt. Ja. Das färbt ab. Also nochmal abschließend. 5 Warum-Fragen, geht dem Kunden auf den Keks, damit ihr Inhalte bekommt. Deutet das Problem um, guckt es aus einer anderen Perspektive an und vereinfacht das einfach mal, das Problem. Versucht es mal zu vereinfachen und dann kann es auch dazu führen, dass ihr das Problem schneller und offensichtlicher lösen könnt. Und das
sehr
war
stark.
Das Thema Why do elevators have mirrors?
Finde ich gut. Dankeschön, Tim.
Gerne. Ich hoffe, dir und auch unseren HörerInnen hat die Episode gefallen und wir hören uns spätestens dann wieder in 2 Wochen. Ja, in den letzten Wochen bin ich euch immer auf den Keks gegangen und gesagt, wir nehmen Freitag auf. Ich wünsche Markus ein wunderschönes Wochenende und das schönste Wochenende überhaupt. Und da wir heute an einem Mittwoch aufnehmen, kann ich dir kein schönes Wochenende wünschen, Markus. Aber ich wünsche dir, so wie mein ehemaliger Chef es immer so gerne sagt, ich wünsche dir den schönsten Mittwoch der Woche.
Wow. Danke dir. Schlaf gut in deinem Hotel.
Ja, danke. Danke. Mal gucken, ob ich von den Bettwanzen gebissen werde. Schauen wir mal.
Ew.
Schönen Abend, Markus.
Soon,
bis dann. Ciao.
Ciao.